D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Schönen guten Tag zusammen.
Und Herr Pähler.
Hallo und guten Abend.
Die Verleger und das Leistungsschutzrecht. Google stellt Verlagsinhalte weniger umfangreich zur Verfügung.
Das Internet und das Nudelholz. Wir erklären, wie ein Viralhit entsteht.
Die Ukraine und die Medienherausforderungen für die Pressefreiheit. Das sind unsere Themen heute in einer Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von der VG Media. Google hat angekündigt, dass ab der kommenden Woche die Teaser-Texte und Vorschaubilder von den Verlagen nicht mehr angezeigt werden, die zur Wahrnehmung des Leistungsschutzrechts in der VG Media organisiert sind. Von diesen Anbietern werden nur Überschriften und Links angezeigt. In einer VG Media Pressemitteilung von dieser Woche unter dem Titel Google erpresst Rechteinhaber heißt es, Zitat, Google hat heute angekündigt, auf den Google-Oberflächen keine Ausschnitte aus Presseerzeugnissen der von der VG Media vertretenen Presseverlage mehr anzuzeigen. Google diskriminiert damit diejenigen Verleger, die ihr Presseleistungsschutzrecht über die VG Media zivilrechtlich durchzusetzen versuchen. Die Inhalte derjenigen Presseverleger, die eine Durchsetzung ihrer Rechte nicht wagen, stellt Google weiterhin dar. Die Wahrnehmung und Durchsetzung des Presseleistungsschutzrechts, welches den Presseverlegern vom Gesetzgeber erst zum 1. August 2013 gewährt wurde, um ihnen eine angemessene Vergütung für die Nutzung ihrer Inhalte zu sichern, wird von Google nun zum Anlass genommen, eine Marktmacht von 93% zu Lasten der Presseverleger zu missbrauchen. Ziel Googles ist es offensichtlich, die Zustimmung der Verleger zu einer unentgeltlichen Nutzung der Inhalte zu erzwingen und das Gesetz des Deutschen Bundestages leerlaufen zu lassen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Wolfgang Blau, Director of Digital Strategy beim Guardian. Er konnte mit uns nicht telefonieren, hat sich aber Zeit genommen und hat uns ein Statement geschickt und hier ist es. Wolfgang Blau schreibt, Springers Cheflobbyist Christoph Käse hat die deutschen Zeitungsverleger in eine polarisierte Situation manövriert, die ein wenig an George W. Bushs Rede im Kongress vom September 2001 erinnert. You are either with us or you are with the terrorists. Sobald man sich noch zu dem Thema äußert, wird man entweder in das Google-Camp gesteckt und gelegentlich noch der von Google bezahlten Meinungsäußerung verdächtig oder mir wird im Verleger-Camp verortet, das aus der Zeit gefallen scheint. Für Zwischentöne ist kein Platz mehr. Aber nicht nur die beteiligten Verlage, auch Google hat in dieser Affäre viel öffentlich Goodwill verspielt und scheint die europäische Allianz, die Springer in der Zwischenzeit orchestriert hat, zu unterschätzen. Google benimmt sich, als gäbe es irgendwo noch ein zweites Europa, wo sich über ähnlich hohe Marktanteile und Pro-Kopf-Umsätze freuen kann wie bei uns in Europa. Mir ist kein solcher Kontinent bekannt. Und dass der agile Herr Käse mit dem deutschen Leistungsschutzrecht auch Matthias Döpfners Autorität beschädigt hat, dürfte letzterem inzwischen auch klar sein. Springer und seine Unterstützer in der Bundesregierung haben sich mit dem Leistungsschutzrecht zum Objekt internationalen Sportes gemacht und damit, das ist der eigentliche Schaden, den das Leistungsschutzrecht selbst kann ja wohl kaum Bestand haben, die Verhandlungsposition der Verleger bei wichtigeren digitalen Zukunftsthemen geschwächt. Welche Politiker soll denn zukünftigen Gesetzgebungsvorschlägen der Verlegerverbände noch trauen? In einer Zeit, in der Tageszeitungen schleunigst darüber nachdenken sollten, Stiftungen aufzubauen und Freundeskreise zu organisieren, die sie in der nahen Zukunft am Leben erhalten könnten, haben sie sich bei den wichtigsten netzpolitischen Bürgerrechtsthemen wenig engagiert, dafür aber beim Leistungsschutzrecht einen schrillen Eindruck hinterlassen. Wer darüber nun Schadenfreude empfindet, hat noch keine Zeit in Ländern verbracht, in denen es kaum mehr Zeitungsredaktionen gibt. Springer sollte seinen Cheflobbyisten auswechseln, Google sollte seinen deutschen Verhandlungsführern ein Sabbatical gewähren. Die Gespräche müssen weitergehen, aber dafür braucht es vermutlich neue Gesprächsführer.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien? Das virale Medienmagazin. Ein Nudelholz geht um die Welt. Und zwar, als der Journalist Carsten Schmehl einen Gag im Internet gepostet hat über Apple. Und damit landet er aus Versehen einen viralen Hit. Mehr als 1,8 Millionen Abrufe gab es in den ersten zwei Tagen. Und wir fanden die Geschichte so spannend, dass wir gesagt haben, Mensch, das ist doch super, so ein weltbekanntes Nudelholz. Mhm. Wie wird man so ein Medienerfolg? Das müssen wir uns unbedingt mal anschauen.
Ja, dabei liest sich das im ersten Moment ja ganz einfach. Ich habe mir hier auch mal den Tweet gespeichert. Endlich, Apple reagiert auf Hashtag Bandgate. Das war eigentlich schon alles. Dann natürlich versehen mit dem Link und dem Foto. Und mit diesem Tweet hat eben ja der Journalist Carsten Schmel diesen viralen Hit ausgelöst. Er hat diese Fotomontage gebastelt. Da ist dieses Nudelholz drauf, ja, was im Apple Store abgebildet ist und Abhilfe für eben die viel diskutierten Samen iPhone-Modelle anbieten soll. Und ja, ich glaube, in Deutschland wurde es mega oft geteilt und dann wurde es aber spätestens dann wirklich zum Millionen-Klick-Erfolg, als auch eben die englischsprachigen Medien, vor allem auch die Plattformen Imgo und 9gag das Foto für sich entdeckt haben. Also echt eine hammervirale Story.
Das müssen wir uns jetzt mal erklären lassen, ob da vielleicht sogar ein Rezept oder eine böse Absicht von ihm hintersteckt. Carsten Schmel ist bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Guten Abend. Danke für die Einladung.
Ha, und war das ein großer Masterplan, den du da einfach mal ausprobiert hast?
Du musst jetzt ja sagen.
Nein, ich habe mir das jetzt nicht vorgenommen, dass sowas um die Welt geht, aber es gibt da so ein paar Sachen, die ich dann doch beachtet habe und so ein bisschen in der Hoffnung, es könnte um die Welt gehen.
Wie bist du erstmal auf die Idee gekommen?
Es hing ganz viel mit der Uhrzeit tatsächlich zusammen. Es war irgendwie mittags, ich glaube gegen kurz vor eins, wo so diese Meldungen sich überhäuft haben im Netz. Und es war einfach wirklich Mittagszeit. Ich saß allein im Büro, habe geguckt, was es in der Kantine gab und dachte, Nudelholz. Und genau dieser Blick war es, der mich dazu gebracht hat, diese Fotokollage zu machen. Das Nudelholz, das passt zum iPhone.
Hast du im Vorfeld mit irgendjemandem darüber gesprochen oder ist das sozusagen heimlich schon allein in deinem eigenen Kopf entstanden und dann hast du die Öffentlichkeit damit beglückt?
Nee, ich war wirklich ganz allein im Büro und hatte diesen Nudelholz. Blick und habe mich dann 3 Minuten vor eine Bildbearbeitungssoftware gesetzt und es dann einfach abgesetzt und danach allen Leuten erzählt, aber immer mit diesem Hihi. Ich glaube, das könnte lustig werden, Gesicht.
Und wann hast du gemerkt, es wird lustig?
Als mein Handy nicht mehr stillgehalten hat. Denn es kam nicht sofort, so ich glaube erst so nach einer Stunde ungefähr, aber irgendwann fängt dein Handy an, nur noch anzuzeigen, jemand hat es geliked, jemand hat es retweetet, jemand hat es gefavt und das hört dann irgendwann nicht mehr auf und es hört da auch 2 Tage nicht auf.
Das heißt, dein Handy ist dann quasi unbenutzbar gewesen in der Zeit?
Ich musste erstmal umstellen, dass man nur noch, bei Twitter heißt es, glaube ich, maßgeschneiderte Anzeigen bekommt, wenn jemand quasi, der total wichtig ist oder ein wichtiger Multiplikator ist, dann das retweetet, dass man das dann angezeigt bekommt.
Also wenn jetzt Herr Päder auf Gefällt mir drückt, dann...
Zum Beispiel, okay. Oder Herr Fiene zum Beispiel, dann wird das halt angezeigt. Aber es gibt ja auch diverse Leute dann, die auf dieses Ding dann antworten oder auch nur quasi... falsch retweeten, indem sie das quasi einfach in ihren Tweet mit reinschreiben. Und das wird mir dann sowieso immer angezeigt. Also das Handy, das hat die ganze Zeit geleuchtet.
Okay, jetzt sagen wir mal so, was man sofort versteht, wenn man sich auch jetzt noch rückblickend quasi deinen Tweet anguckt, das ist lustig. Da gebe ich
Dankeschön.
Dir recht. Aber was ist dann passiert, dass es tatsächlich so ein viraler Hit geworden ist, der dann eben zu dem beschriebenen Phänomen geführt hat, dass dein Handy quasi außer Gefecht gesetzt war?
Ich habe es erstmal in 2 Sprachen abgesetzt. Also den du gesehen hast, der ist ja der Deutsche. Und 2 Minuten später habe ich ihn nochmal auf Englisch losgeschickt. Und die haben beide total unterschiedliche Entwicklungen durchgenommen. Der Deutsche, bei dem war es so, da haben die ersten Blogs, also Kraftfuttermischwerk und Dressed Like Machines, die haben da ungefähr 1 Stunde drüber geschrieben und darauf sind dann deutsche Medien wie Radio Fritz, Stern, Spiegel Online, ZDF, 1 Live, UFM, haben das dann alle angefangen zu retweeten. So war es mit dem deutschen Tweet. Ja?
Also das ist dann am besten so, wenn ich also irgendwie bei den Medien was platzieren möchte, muss ich am besten das irgendwie auf einer Plattform unterbringen, die dann von denen auf jeden Fall gefolgt wird.
Ja. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass es jetzt sowas wie Dressed Like Machines oder Kraftfuttermischwerk ist, was ich so als allerersten großen Multiplikator für den deutschen Blog gesehen habe. Ich hätte es eher andersrum gedacht, dass es erst die deutschen Medien eigentlich aufgreifen, aber so war es nicht bei mir.
Hätte ich auch gedacht, weil ich meine, du machst ja was mit Medien und du hast Kollegen und so, also da ist ja der Weg eigentlich nicht weit.
Nee, eigentlich nicht. Also die verschiedenen Posts, die ich abgesetzt habe, also auf Twitter war es eben der Deutsche und der Englische, die haben eine unterschiedliche Entwicklung genommen und auf Facebook habe ich es auch nochmal gepostet und da zum Beispiel war es als erstes der Radiosender UFM, hier die junge Welle vom Hessischen Rundfunk und die waren so die ersten, die es da geteilt haben und da war es eher so der Radiosender, aber auf Twitter ganz klar die Blogs.
Und wie war das dann bei dem internationalen Post, wie hat sich das dann verbreitet?
Bei dem war es auch noch schwieriger nachzuvollziehen, weil der ja, was hat er denn jetzt, irgendwie 2800 Retweets oder 2700 Retweets. Also was ich noch gesehen habe, war, dass die deutsche Moderatorin Nela Lee, die ja irgendwie auch 100.000 Follower hat, die hat es direkt retweetet und danach hat es irgendwie keinen Halt mehr gehabt. Dann bekommt man halt nur noch so Meldungen oder ich habe so zeitweise solche Dinge gesehen, wie dass es jemand aus dem von Good Morning America oder US Today, also das haben angefangen Amerikaner, diesen Tweet zu retweeten. Und daraufhin habe ich eigentlich nur noch so Wellen gespürt, muss ich sagen. Also man merkt dann, wenn das eine wichtige Person retweetet, dann erschließt sich von dieser Person meistens so ein ganz neuer Kreis. Also ich habe eben zum Beispiel diese ein, zwei großen Retweets aus Amerika bekommen und danach zack, die US-Ostküste, wo es dann rumging. Danach kam einer aus Brasilien, dann aus Uruguay, Kolumbien, dann plötzlich hatte ich einen aus Bangladesch und plötzlich schreiben die Leute aus Bangladesch, dass das Ding irgendwie witzig ist. Und ich dachte, das ist ja verrückt, wie das gerade um die Welt geht.
Dass sie dann anscheinend auch Nudelholz kennen.
Ja.
Ne? Also ich meine...
Mir schrieb auch einer, was ich auch total süß fand, dass es bei ihm halt oder dass sie in Bangladesch halt sehr günstig seien und nicht 130 Euro kosten würden.
Aber das von Apple ist doch eh wahrscheinlich ein bisschen teurer.
Total, total. Mhm. Aber dann auch hochwertig bestimmt. Und ja, so ging das irgendwie so um die Welt. Die japanischen Tweets habe ich dann nicht mehr verstanden. Und so zog es sich quasi von großem Follower zu großem Follower.
Ich finde das schön, ein Tweet auch von Noel Barone, wahrscheinlich aus den USA. Er schreibt, can't speak their language, but it's still hilarious. Das ist schön.
Ja, das war schön. Vor allem, irgendwann haben es ja Leute auch angefangen, bei 9gag und bei Imgur einzustellen. Mhm. Und ich habe das eigentlich extra nicht gemacht, muss ich sagen. Also hier habe ich da auch ein Konto, aber ich habe es extra nicht gemacht, weil ich dachte, oh nein, nicht, dass ich jetzt irgendwelche Hater abbekomme, weil auf Reddit und so, da wird ja total viel gehatet. Mhm. Und deswegen habe ich eigentlich gehofft, dass es da jemand einstellt. Und dann habe ich da gedacht, es ist ja schon schön, dann wieder Flausch einzufahren, weil bei Reddit auch Leute geschrieben haben, wow, offensichtlich kommt dieses Bild aus Deutschland. Ich wusste gar nicht, dass Deutsche auch lustig sein können.
Aber als es dann auf 9gag gelandet ist, da ist ja auch so ein bisschen ja die Kontrolle flöten gegangen. Die haben das mal schön selbst gebrandet und so,
ja.
Ne?
Ja.
Also, hat dich das geärgert oder ist das dann eher so eine Adelung?
Nee, es ist eher so eine Adelung. Also ich glaube, ich habe mein gesamtes Bachelorstudium nebenbei auf 9gag verbracht und dann selber ein Bild von sich da zu sehen, ist doch auf jeden Fall eine Adelung. Aber ich glaube, so funktioniert es einfach im Internet. Auch wenn der jetzt nicht dabei stehen würde, irgendwie Creative Commons Lizenz so und so. Es ist ja einfach nur ein Witz und ich habe da weder Geld investiert noch irgendwie Geld mit verdient und wir haben alle ein bisschen Spaß. Und wenn das irgendwie das Thema ist, was irgendwie gerade in der Welt besprochen wird und da mein Gag irgendwie zu beisteuern kann, dann total gerne, dann sollen sie das gerne machen.
Gab es denn eigentlich auch irgendjemanden, der das gar nicht lustig fand, sprich gab es auch negative Reaktionen?
Tatsächlich sehr, sehr wenige. Ich glaube, ich kann sie an einer Hand abzählen, aber das waren nur solche, genau diese Schlaufüchse, von denen ich ein bisschen Angst gehabt habe eigentlich, die dann gesagt haben, ja, die Collage ist nicht perfekt, unten rechts in der Ecke hast du was vergessen, irgendwie rauszukopieren oder das waren so die ersten, die einzigen auch, die drei, vier, die zurückkamen, aber das überwiegt dem positiven Feedback.
Du hast in deinem Storyfy am Ende noch geschrieben, was dein Fazit, du hast Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Und weißt du was, Carsten Schmel, das werden wir gleich noch hier vertiefen und gucken, was du so erfahren hast und was du gelernt hast und aus dem Ganzen und was du vielleicht auch beim nächsten Mal anders machen würdest. Das klären wir dann noch heute Abend hier bei Was mit Medien hier auf die Radio Wissen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien?
Über das Nudelholz und was man davon lernen könnte im Netz, reden wir gleich weiter. Hierbei was mit Medien. Hier ist aber erstmal das unabhängige Medienmagazin.
In dieser Woche, da mussten die Tagesthemen sich für einen fehlerhaften Bericht über die Ukraine-Krise beim Publikum entschuldigen. Und zuvor, da hatte schon ARD-Aktuell-Chef Kai Gnifke öffentlich Selbstkritik im Blog der Tagesschau geäußert. Und wir lernen daraus, es ist gar nicht einfach, unabhängig über die Ukraine-Krise zu berichten.
Und das ist ein Problem, das sich für alle Medien stellt. Natürlich auch vor allen Dingen für die Medien vor Ort in den betroffenen Ländern, in Russland, in der Ukraine. Über die Frage, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst, die Propagandaschlacht in der Ukraine-Krise wird es an diesem Wochenende auch bei der Tagung Freiheit durch Medien an der Uni Passau gehen. Und die Spannungsfelder, die schauen wir uns jetzt schon an mit Professor Ralf Hohlfeld. Er ist dort Kommunikationswissenschaftler und jetzt bei D-Radio Wissen. Schönen guten Abend, Herr Hohlfeld.
Guten Abend, Herr Fiene.
Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst, die Propagandaschlacht in der Ukraine-Krise. Das betrifft, wie ich ja schon sagte, vor allem natürlich die Medien dort vor Ort. Aber lassen Sie uns mal erst über die Medien hier sprechen. Was denken Sie, wenn wir jetzt Ukraine-Krise-Berichte sehen und mit den Entschuldigungen von der ARD im Hinterkopf, wie viel Wahrheit steckt überhaupt noch in der Berichterstattung, die uns erreicht?
Okay, Berichterstattung und Wahrheit sind ja zunächst mal zwei vollkommen vereinbare Dinge, würde ich fast sagen. Das sind zwei Dinge, die man nicht in einen Topf werfen darf. Berichterstattung bedeutet immer, Journalisten berichten, konstruieren eine gewisse Medienrealität und Der Wahrheit kommen sie dabei sicher nicht auf die Spur. Das ist vielleicht auch gar nicht mal der Anspruch von Journalismus. Sondern es geht darum, dass aus bestimmten Perspektiven Informationen ausgewählt werden, eingeordnet werden. Und das ist natürlich eine Sache, die sich ja schon mal grundsätzlich gar nicht objektivieren lässt. Und eine Krisen- und Kriegsberichterstattung, die tatsächlich die Sachverhalte in einem objektiven Sinne darstellt, die ist zunächst mal grundsätzlich unmöglich.
Und wie beurteilen Sie bis dato, dann bleiben wir nochmal bei der deutschen Berichterstattung, die Berichterstattung zum Beispiel der ARD über die Ukraine-Krise?
Also speziell die der ARD, ich glaube, sie ist nicht besser und nicht schlechter als jede andere Berichterstattung, egal ob öffentlich-rechtliche Medien oder eben auch privat-kommerzielle Medien. Es ist eine Berichterstattung, die schon mal per se einfach anfällig ist für Fehler, die deswegen natürlich anfällig ist, weil es sehr schwierig ist, eben in diesen Konfliktregionen richtig dorthin vorzudringen, wo tatsächlich Kampfhandlungen passieren, wo Übergriffe passieren, wo Menschenwürde, Menschenrechte etc. natürlich auch zu Schanden kommen. Und insofern glaube ich mal, dass die ARD im Augenblick vielleicht eher von einer kleinen Pechsträhne verfolgt ist, aber ich würde nicht sagen, dass sie jetzt speziell einen besonders schlechten Job macht. Was man vielleicht sagen muss in der jetzigen Krise ist, wir haben es natürlich zu tun momentan mit einer Nachrichtengemengelage, die unglaublich viele Krisenherde auf der gesamten Welt betrifft. Natürlich nicht nur im Donbass, nicht nur in der Ukraine. Und ich glaube, dass unsere Berichterstatter eben gerade aus diesen politischen Konfliktregionen irgendwie müde geworden sind, darauf hinzuweisen, dass sie quasi eigentlich niemals Ersthandinformationen haben und dass sie sicherlich hier und da auch mal Propaganda aufsitzen, dass sie hier möglicherweise auch mal nicht ganz genau vor Ort waren, als bestimmte Ereignisse passiert sind. Das haben wir, glaube ich, nach den Krisen Anfang der 2000er Jahre, Irakkrieg etc., anders gehabt. Da haben die Journalisten gebetsmühlenartig immer wieder sozusagen die Vorbehalte, die Kautelen mit thematisiert, dass die Berichterstattung entsprechend defizitär ist. Das tun sie momentan nicht. Vielleicht auch einfach, weil wir ein bisschen zu viel Krisenberichterstattung haben.
Dann lassen Sie sich vielleicht mal den Fokus ein bisschen auf die Medien in Ukraine dann auch mal schwenken. Wie frei sind dort überhaupt die Medien?
Das ist auch schwierig zu sagen. Die Medien sind in der Ukraine sicherlich nach mitteleuropäischen Gesichtspunkten nicht frei. Es gibt sicherlich hier und da Medien, die von, sagen wir mal, einer zumindest gewissen politischen Unabhängigkeit sind. Wirtschaftlich sind sie alle abhängig, weil die Medien in der Ukraine größtenteils natürlich reichen Unternehmern, auch quasi Oligarchen gehören, die sich immer dann auch gerade in diesen Umbruchzeiten sehr nah an politischen Strömungen, an Politikern, die etwas im Staat werden wollen, orientieren und natürlich schon mal per se einseitig Bericht erstatten. Das gilt für die Funkmedien genauso im Prinzip wie für die Printmedien. Ich sage, würde nicht alle über einen Leisten schlagen, würde man sagen, beispielsweise die Tageszeitung Denje, der Tag, die bemüht sich schon um eine objektive Berichterstattung. Auch die gelingt nicht immer. Aber vieles von dem, was wir im ukrainischen Fernsehen sehen, ist natürlich auch Propaganda getränkt, Propaganda gefärbt und ist sicherlich auch als eine Art von Gegenreaktion zu einer allerdings viel professionelleren und systematischen russischen Propaganda zu sehen.
Haben denn die Menschen in der Krisenregion dann überhaupt die Chance, sich mit einigermaßen unabhängigen recherchierten Informationen zu versorgen?
Ist ja auch die Frage, inwieweit sie das wollen. Also es kann ja auch sein, dass man sich lieber das raussucht, für welche Richtung man strebt. Also zum Beispiel pro-russisch oder unabhängig. Ich weiß es nicht.
Ja, es ist natürlich auch immer eine Frage des Blickwinkels. Wir sehen das aus einer Sicht, die sozusagen alteuropäisch gewachsen ist. Und wir gehen natürlich davon aus, sie haben einen ganz anderen Anspruch an Journalismus, der soll bei uns objektive Berichterstatter sein. Ich habe am Anfang schon gesagt, er kann diesen Anspruch ohnehin nie einlösen, aber wir versuchen wenigstens uns als neutral Informationsvermittler zu betätigen. Ob Sie es glauben oder nicht, in der Ukraine ist dieser Anspruch an die Medien überhaupt nicht verankert. Der ist überhaupt nicht da. Das ist etwas, was den Ukrainern durch ihre Geschichte quasi niemals in Fleisch und Blut übergegangen ist. Dort gibt es gar kein Grundverständnis von so einem Art normativen, demokratietheoretischen Anspruch. Die Medien haben eine öffentliche Aufgabe, sind autonom, müssen autonom ausgestattet sein, damit sie so handeln können, damit eine Öffentlichkeit entsteht und Demokratie funktioniert. Die Medien sind dort in erster Linie erstmal parteiisch und sind sozusagen immer politischen Strömungen unterworfen. Dann ist es zunächst mal ganz egal, ob das die Tendenz einer Regierung ist oder die Tendenz einer Opposition ist. Und wenn man sich heute die ukrainische Opposition anguckt, dann muss man sagen, die stehen gar nicht auf neutrale Berichterstattung, sondern die stehen und die standen während der Euromaidan-Bewegung auf eine regierungskritische Berichterstattung, unabhängig von Wahrheit oder so einem Anspruch von Wahrheit. Und natürlich wollen die ihre große Sehnsucht, sich dem Westen anzunähern, mit allen Mitteln erreichen, wollen sie das dem unterwerfen. Und dann kommen natürlich schon mal Sachen raus, die halt eben wirklich auch gar nicht wahr sind. Die unsere ukrainischen Kollegen, die wir jetzt auch zu Gast haben in Passau zu unserer Konferenz Freiheit durch Medien, die zeigen uns Propagandavideos, die sehr stark inszeniert sind, egal ob aus dem Donbass oder seinerzeit eben auch aus der Krim-Krise oder vom Euromaidan und sagen, schaut mal her, wir sind das Land, das aufstehen will, wir sind die junge Generation, wir wollen uns von dem Joch befreien und machen aber im Prinzip auch nichts anderes als die Staatspropaganda, die unter Janukowitsch gang und gäbe war.
Sie beschäftigen sich ja auch auf der Tagung mit der Frage, das ist ja auch etwas, was wir nicht nur in der Ukraine sehen, sondern auch in den poststalinistischen Staaten und Ländern, die Putin wieder an Russland anbinden möchte, dass es ja gar nicht so einfach ist, eine freie Presse und die Zivilgesellschaft aufzubauen, damit die Demokratie gestärkt werden kann. Darum beschäftigen Sie sich. Wie sieht denn dieses Spannungsfeld aus? Widerspricht sich das denn ausschließlich?
Jetzt muss ich noch mal nachfragen kurz, welchen Widerspruch meinen Sie, was widerspricht sich, eine Zivilgesellschaft aufzubauen und
ja, also mich interessieren die Einflüsse, die dann natürlich auf diese Entwicklung, auf die Medien einströßt. Also wenn es die russischen Bestrebungen gibt oder reichen diese russischen Bestrebungen so rein, dann halt auch in den anderen Ländern die freie Presse mit zu unterdrücken?
Sicherlich, also die Bestrebungen von Putin, was wir ja nun wirklich sehen können und was jetzt auch keine Propaganda ist oder auch keine verzerrte westliche Berichterstattung, nämlich diese kontrollierte Destabilisierung in den Staaten, die ehemals zur Sowjetunion gehörten und die sozusagen satellitenartig immer noch Russland umgeben, das ist erstmal eine Tatsache. Und natürlich reichen die Bestrebungen insofern hinein, als das russische Staatsfernsehen dort zu empfangen ist, als Putin natürlich auch wirtschaftlich in den Regionen die Parteien oder die politischen Player in gewisser Weise fördert, politisch fördert, auch wirtschaftlich fördert, die eben eine russlandfreundliche, sagen wir mal, politische PR betreiben. Und insofern gilt das im Prinzip für alle Staaten, natürlich sowieso Weißrussland, das gilt aber auch teilweise für bestimmte Regionen in Moldawien, die russisch geprägt sind, überall dort, wo russische Minderheiten sind und überall, wo es einen sozusagen ganz besonders intensiven Anspruch Russlands gibt, diese Staaten quasi nicht an den Westen freizugeben, die nicht mit sozusagen den grundsätzlichen Leitlinien von liberalen Demokratien, offenen Gesellschaft zu übersehen. Dort reicht der Arm relativ weit hinein. In der Ukraine ist es halt eben momentan relativ klar geteilt. Da sieht man die Grenze verlaufen. Da sieht man die Grenze tatsächlich eben in den entsprechenden Regionen in Luhansk und in Donetsk. Und dort ist natürlich eben auch keine, sagen wir mal, westliche Berichterstattung überhaupt möglich und selbst wenn sie zu empfangen ist, dann wird sie natürlich eben durch diese starke Staatspropaganda von Russland, von Putin halt eben derart, wie soll ich sagen, unter Druck gesetzt. Das funktioniert übrigens auch nicht anders als bei Russia Today, wenn man sich heutzutage mal auch bei uns ja auch im Kabel zu empfangen in Deutschland mal Russia Today anschaut. Das hat schon etwas Comedy-artiges, weil diese russische Staatspropaganda nun wirklich nicht mal den Ansatz macht, nicht mal den Versuch macht, in irgendeiner Form subtil zu agieren.
Sagt Professor Ralf Hohlfeld. Den Link zur Tagung Freiheit durch Medien, den haben wir für euch auf deradiowissen.de verlinkt.
Und Ausschnitte aus den Diskussionen, die jetzt folgen, können wir höchstwahrscheinlich dann auch nächste Woche hier präsentieren in Was mit Medien. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Deradio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien?
Was mit Medien, das Nudelholz-Medienmagazin.
Naja, nicht nur das Nudelholz-Medienmagazin, auch das Apple- und Viral-Hits-Medienmagazin.
Ja,
aber ich finde Schmäh heute.
Hallo. Nudelholz ist doch schön, kann man mal hier schön auf den Tisch schlagen mit und mal ein bisschen durch die Medien drüber bügeln. Das haben die eh verdient, was die wieder alles treiben.
Meinst du?
Lass uns über konstruktive Sachen sprechen. Denn es ist ja nicht alles schlecht im Journalismus und das Experiment von Carsten Schmehl, was wir ja schon in dieser Stunde euch vorgestellt haben, hat natürlich auch einen gewissen Erkenntnisgewinn. So will ich es mal formulieren, ja, wenn du das schon quasi während der Arbeitszeit deinen Schabernack im Internet treibst, lieber Carsten.
Da muss es sich ja gelohnt haben.
Ja.
Das war natürlich die Mittagspause, die ich dafür aufgebracht habe, vollkommen klar.
Ach so.
Es war ja auch mittags. Ja,
ihr habt noch Mittagspause beim Hessischen Rundfunk.
Selbstverständlich.
Das ist toll. Was hast du denn gelernt aus der Geschichte?
Ich habe so ein paar Faktoren mitgenommen, die, ich glaube eher, das so begünstigen, dass sowas um die Welt geht. Aber es ist nichts, was man eins zu eins so nachmachen kann. Aber ich habe mal so drei Sachen formuliert, die ich mir mal ausgedacht habe. Und zwar würde ich sagen, unter anderem muss es irgendwie ein weltweites Thema sein, über das gesprochen wird. Also es war ja bei dem Apple-Bandgate-Skandal ja der Fall an dem Tag. Dann muss es was sein, dann muss es unter anderem auf Englisch abgesetzt werden, würde ich sagen, denn nur so kommst du wirklich in die großen Reichweiten. Das Bild war zwar am Ende dann doch auf Deutsch, aber mein Tweet-Text, der so wirklich rumging, der war ja auch auf Englisch. Ich habe es übrigens nur vergessen, auf Englisch umzustellen, weil ich irgendwie auch nicht dran gedacht habe in dem Moment. Was ich auch noch sagen würde, wäre, die Uhrzeit ist total wichtig oder viel wichtiger, als ich sie am Anfang eingeschätzt habe. Ich habe es ja gegen 13 Uhr abgeschickt und als es so wirklich rund ging, war ja bei mir so 14, 15 Uhr. Das heißt, es kam an der US-Ostküste an, da war so Frühstück und ich glaube, das war ganz gut, dass die US-Ostküste aufgestanden ist und da kam schon so ein Gag über den Atlantik.
Das stimmt, also
da kommt ein Gag.
Das vermutet man nicht. Das stimmt, das mit dem Timing ist, glaube ich, dann auf jeden Fall nochmal sehr, sehr wertvoll. Und was ich ganz spannend finde, du hast noch so ein Spaßprojekt, das Meme-Journal. Und wir haben ja gerade vom Professor gehört, dass Medien oder wir Journalisten ja eh nicht neutral berichten können.
Überhaupt nicht.
Ne? Und da kann man uns ja gleich eh auf die Spitze treiben. Indem man einfach aktuelle Nachrichten mit Memes aus dem Netz kombiniert. Was ist dieses Meme-Journal?
Das Meme-Journal ist ein Projekt oder eher, ich würde eher sagen, so ein Spielplatz zusammen von Duygu Gesin, das ist eine Journalistin-Kollegin aus Bremen und mir. Und wir machen eigentlich nichts anderes, außer tagtäglich aktuelle Nachrichten eigentlich in Memes verpacken, die man so von Nine-Gag oder Imgur kennt.
Also warum macht ihr das?
Wir kamen eigentlich darauf, weil man doch immer irgendwie bei aktuellen Nachrichten so das auch so eine Emotion eigentlich hat. Also was wie ein, das darf doch nicht wahr sein oder ein, oh mein Gott oder so ein bisschen so eine starke Emotion. Und die Memes drücken nichts anderes aus. Und dann dachten wir, das kann man doch irgendwie verbinden und vielleicht kommt man ja so dazu, dass sich noch mehr junge Leute, die ja sonst irgendwie auch auf Nine-Gag und Imgur unterwegs sind, vielleicht für Nachrichten ein bisschen begeistern kann.
War es vielleicht auch so ein bisschen der verzweifelte Versuch, so diese Nachrichten oder journalistische Relevanz in diese Internetwelt da so reinzudrücken? Ob das funktioniert?
Es ist gar nicht so ein verzweifelter Versuch, weil wir das ja quasi gar nicht hauptberuflich machen, sondern es ist eher so ein, es gibt noch niemanden offensichtlich, der das irgendwie mal probiert hat und deswegen dachten wir, es kostet uns ja nichts außer irgendwie Zeit, also melden wir den Twitter-Account und den Facebook-Account jetzt an und dann machen wir das jetzt einfach mal und wir gucken mal, wie es so läuft.
Hast du so ein Beispiel?
Ich habe zum Beispiel, also jeder kennt ja das Meme zum Beispiel von Batman, der was erzählt und bekommt dann von Batman eine gescheuert. Und ein Beispiel zum Beispiel, ich muss es mir gerade nochmal aufrufen hier von meinem Handy, in einem Beispiel zum Beispiel sagt Robin, darf ich hier im evangelisch-katholischen Krankenhaus mein Kopftuch und Batman batscht ihm eine und sagt ausziehen. Und der Tweet-Text ist, kirchliche Einrichtungen dürfen den Mitarbeitern das Kopftuch verbieten. Die Tagesschau weiß mehr unter diesem Link. Das ist so ein Beispiel. Oder es gibt auch so ein bekanntes Meme-Bild, wo Patrick hier von SpongeBob so immer so den Arm hebt und irgendwas Naives fragen will. Und in dem einen Bild hebt quasi Patrick etwas naiv den Arm und fragt, hä, die USA wollen doch in Syrien die ISIS platt machen. Warum zur Hölle bombardieren die dann eine Ölraffinerie? Und in unserem Text steht dann, eine Antwort für Patrick und noch mehr zur Taktik der USA gegen die ISIS hat die Welt unter diesem Link. So verbreiten wir das.
Wie kommt das an? Was sind so da die Reaktionen?
Die allererste Reaktion, also wir machen das jetzt seit Ende August, also seit ein bisschen mehr als einem Monat. Also erstmal die Zahlen, die wir so sehen bei Twitter Analytics, also ich finde die super. Also wir haben da irgendwie mehr als 240.000 Impressionen gehabt im letzten Monat. Ich glaube, das ist viel. Und ich würde ja sagen, es gibt so zwei Reaktionen auf die Arbeit von Doigo und mir. Die erste ist von Medienjournalisten, die sagen, das ist eine sehr interessante Idee und folgt doch mal dem Meme-Journal und guckt doch alle mal, was sie denn so machen. Also eine sehr optimistische und wohlwollende Haltung. Und jetzt fängt es erst so richtig an, würde ich sagen, dass wir in Anführungszeichen normale Leute haben, die uns folgen. Wir haben Reaktionen von Leuten, die nichts mit Medien zu tun haben und außerhalb unserer Medienbubble sind und die dann auch sagen, hier, guck mal, hier, Meme-Journal ist ganz witzig, hihi und retweet. Und das ist jetzt so, jetzt würde ich auch sagen, haben wir so den Punkt, jetzt geht's erst so richtig los.
Aber sind denn tatsächlich, soweit ihr das jetzt schon sagen könnt, unter euren Followern, insbesondere dann auch wirklich junge Leute? Vermutlich schon.
Vermutlich schon, ja. Ich kann das in den Twitter-Analytics-Zahlen leider nicht genau sehen, wie jung die da sind, aber ich würde, zumindest gucke ich mir ja jeden neuen Follower an, sind ja auch erst 1300. Also erst
da kann man das noch handverlesen machen, ne?
Da kann man das noch machen, ja, tatsächlich. Aber ja, es gibt, würde ich sagen, eher junge Leute und mir fallen im Moment ein paar Leute auf, die so ganz frisch dem Meme-Journal folgen, wenn sie neu auf Twitter sind. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es gibt im Moment so ein paar Follower, die auffällig sind, die ganz neu auf Twitter sind, da anmelden und sich dann ein paar Nachrichtenseiten abonniert haben und dann uns aus irgendeinem Grund.
Vielleicht werden die irgendwo vorgeschlagen.
Das anscheinend,
kann,
ja.
Kann ja sein. Was ich ganz, ganz spannend finde, jetzt in diesen Minuten wird ja der Deutsche Fernsehpreis verliehen, so das totale Kontrastprogramm zu dem, was wir hier eigentlich machen. Letztenmalig möchte ich an dieser Stelle auch anmerken. Nein. Und dort ist ja auch...
Schweigeminute? Nein.
Nein. Ah ja, okay. Komm, Schweigeminute. So, vorbei. Das war angemessen. Jung und naive Star Thilo Jung ist nominiert auch für sein Projekt, weil das ja auch auf dem Social-TV-Sender Joyce ausgestrahlt wird. Er hat schon ein paar Fotos gepostet. Gerade hat er sich mit Will und Naiv ablichten lassen, also mit Anne Will. Und also hier ist Selfie-Alarm. Ob er gewonnen hat oder ist, weiß ich nicht. Aber bei ihm ist mir aufgefallen auch, also er wollte ja so Politik für Desinteressierte machen. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass vor allen Dingen Leute sich das anschauen, die sich eh für Politik interessieren. Mhm. So. Hast du so eine ähnliche Tendenz bei euch?
Ob sich sowieso nur die Leute dafür interessieren, die sich sowieso schon dafür interessieren, meinst du?
Ist wahrscheinlich noch zu frisch, oder? Aber das ist so eine interessante Frage, die sich stellt. Wenn man so eine Idee hat, wen erreicht man eigentlich damit?
Ich glaube, es ist wirklich noch ein bisschen früh, das eigentlich zu sagen. Ich glaube, dafür haben wir uns genau diesen Aspekt noch nicht genau angeschaut in den Zahlen oder Analysen, die wir einsehen können, Doigo und ich. Aber ich würde schon sagen, dass es eigentlich logisch ist, dass es die, die sich sowieso für aktuelle Nachrichten, auch politische Nachrichten interessieren, auch für das Meme-Journal interessieren. Aber vielleicht sind das ja dann auch ganz gute Multiplikatoren, um wieder so Desinteressierte zu erreichen damit.
Achtung, moralische Frage.
Ja.
Gibt's sozusagen eigentlich Grenzen? Gibt's Themen, die du sagst, die können wir nicht im Meme-Journal aufbereiten? Die sind zu makaber, zu unlustig, zu traurig, was weiß ich?
Es gibt eigentlich,
lässt sich prinzipiell jedes Thema so verarbeiten?
Es gibt eigentlich keine Themengrenze. Es gibt eher nur so eine moralische, die wir irgendwie haben. Also Doigo und ich machen das ja zusammen, was heißt, dass wir so eine Facebook-Messenger-Dauerleitung irgendwie haben und schicken uns den ganzen Tag irgendwie auch Meme-Entwürfe hin und her. Wir haben sowas wie wir nennen das irgendwie Meme-Friedhof. Und wenn wir, keine Ahnung, am Tag 5 Memes absetzen, landen irgendwie 50 Memes auf dem Meme-Friedhof, weil die irgendwie nicht veröffentlicht werden. Und es gibt keine Schranke, was die Themen angeht, aber dann, wie hart die Gags irgendwie sein können, würde ich ja sagen. Mhm. Und ich würde uns da so ein bisschen, in Klammern, größenwahnsinnig vergleichen mit dem Postillion oder mit der Heute-Show. Die haben ja auch keine Themengrenze im Kopf, sondern eher nur so, man muss halt gucken, wie hart der Gag ist. Und wenn man da den richtigen Aspekt findet, dann geht auch Syrien, Hongkong, das ist alles kein Problem. Man muss nur den richtigen Aspekt finden.
Ich finde das sehr spannend, wie du dich mit dem Thema Nachrichten und Netz, wie man das im Netz vermitteln kann, beschäftigst. Hast du irgendwie bei dieser Neugier, die dich da antreibt, auch irgendwie so einen Wunsch an die Medien an sich, dass die sich vielleicht mal andere Darstellungsformen stärker anschauen, andere Sachen stärker trauen? Oder sagst du, ach nee, macht mal so weiter wie bisher, weil dann können wir in Ruhe unser Zeug machen?
Ich würde schon sagen, also das ist so ein bisschen was ich total aus meiner User-Perspektive, würde ich irgendwie sagen, mitnehme, ist, ja, probiert bitte unbedingt mit Darstellungsformen rum, weil ich irgendwie, wenn ich irgendwas auf Twitter oder Facebook lese, wo irgendein Medienunternehmen was probiert hat oder Experimente gewagt hat, das finde ich alles immer großartig und gucke mir das total gerne an. Hm. Und ich würde vor allem sagen, Leute, schaut euch mal an, was so im Netz am meisten Traffic auch erzeugt, was ja nicht heißt, dass es automatisch auch was für journalistische Inhalte ist, aber wenn ich irgendwie auch ganz viel Zeit meines Tages auf 9gag und Imgur verbringe, oder auf solchen Seiten, wo dann halt Artikel nur noch in Listenform erscheinen oder dann eben in Stichpunkten, dann hat das, glaube ich, auch den Grund, dass zum Beispiel bei mir die Aufmerksamkeitsspanne irgendwie so gering ist, dass sie für einen Tweet reicht und vielleicht dann eben nicht immer für einen ganzen Artikel. Und vielleicht muss man einfach mit ganz vielen Darstellungsformen spielen. Und ich glaube, das gilt aber dann auch an der Stelle an alle. Und da greife ich jetzt niemanden explizit raus.
Was glaubst du denn aber, warum das bei immer noch so wenigen angekommen ist? Die könnten ja auch das eigentlich merken, indem sie mal ihren eigenen Netzkonsum reflektieren.
Ja, ich jetzt ist es so ein bisschen betreten von fremden Seelen, aber ich kann denen nichts unterstellen und weiß auch nicht und glaube, habe dafür zu wenig Medienhäuser und Funkhäuser bisher gesehen, um wirklich zu sagen, warum alle das denn, warum noch nicht oder warum nicht genügend Leute wirklich probieren. Aber ich würde sagen, ich finde jedes Experiment super. Am Wochenende hat doch hier das Schweizer Fernsehen mit WhatsApp probiert, junge Leute zu erreichen. Und das sind genau die Experimente, die man braucht, um herauszufinden, ob es denn überhaupt funktioniert.
Das finde ich spannend. Also zum Beispiel das Thema WhatsApp und die Medien. Ich glaube ja sogar fast, dass wir eigentlich, dass jede größere Redaktion, die mit Publikum interagiert, da auf jeden Fall sich überlegen muss, wie sie WhatsApp integrieren kann. Vor allen Dingen, glaube ich, zum Beispiel Lokalredaktionen, dass die sich dort WhatsApp nutzen, um sich Fotos oder Hinweise schicken zu lassen oder auch Lokalradios, irgendwie, wenn irgendwo ein Unfall ist, wenn ein Blitzer ist oder so. Weil ich glaube, so kann man es auch mal schaffen, zum Beispiel Sprachnachrichten reinzubekommen, weil das nutzen die Leute ja tatsächlich. Das muss man denen nicht erst beibringen. Und anstatt zu sagen, hey, wir haben eine eigene App, über die ihr uns Fotos, Texte oder Videos oder Sprachnachrichten schicken könnt, sollte man doch lieber eher das nutzen, wo sich die Leute eh schon zu Hause befinden oder so. Also ich glaube zum Beispiel das Thema WhatsApp, da sehe ich noch so echt großen Zauber drin.
Total. Und ich glaube, dass es auch ein Netzwerk ist, was total von vielen unterschätzt wird von Medienmachern. Mhm. Natürlich steht auch in den AGB, dass man WhatsApp, glaube ich, nicht zu kommerziellen Zwecken oder Ähnliches benutzen darf. Wie es dann genau bei Joyce oder dem SRF funktioniert, weiß ich nicht genau. Mhm. Aber ich habe zumindest auch letzte Woche wieder festgestellt, dass WhatsApp wirklich ein soziales Netzwerk ist, weil es da eine Bekannte von einem Kollegen im Büro gibt, die eigentlich so Facebook und Twitter nicht so affin ist, aber sie ist auf WhatsApp und sie sagte dann letztens sowas wie, ja, schau mal hier, die hat ein neues Profilbild auf WhatsApp hochgeladen. Offensichtlich hat sie jetzt ein Kind. Und das sind so Sachen, die man sonst ja nur von Facebook kennt.
Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Du hast ja gesagt, es war hilfreich, dass der Gag dann schon zur Frühstückszeit an der Ostküste gelandet ist. Jetzt mittlerweile dürfte auch die Westküste schon wach geworden sein. Dort ist jetzt früher Morgen und an dieser Stelle sind wir ja immer mit der Britta Weddeling verabredet. Sie ist die Silicon Valley Reporterin des Handelsblattes und ich würde mal einfach sagen, wir rufen sie mal an und fragen, ob sie schon dieses Nudelholzbild von dir bekommen hat oder zufällig gesehen hat.
Ob sie das Nudelholz
schon bestellt
hat.
An.
Ich rufe sie jetzt an.
Das machst du in der Sendung dann.
In der Sendung. Normalerweise machen wir es immer vorher.
Aber was soll's.
Was soll's. Wir haben jetzt so viel gequatscht gerade, da spielen wir keine Musik, sondern nehmen die Britta direkt dran. Guten Morgen, Britta.
Hallo, guten Tag. Es ist schon Mittag.
Ach, es ist schon Mittag bei euch. Wir sind doch so kopfrechenschwach.
Es ist immer schon Mittag, wenn ihr anruft.
Okay, das merken wir.
Es ist hier sogar ein total warmer Mittag. Ich bin nämlich gerade in Menlo Park.
Bei Facebook.
Also mitten im Silicon Valley. Nee, ich war gerade bei einem ganz bekannten Investor hier zu Besuch. Und wir haben ein Interview geführt, das nächste Woche in dem Handelsblatt steht, für das ich das Interview mache. Und wir haben natürlich auch, das ist ganz interessant, auch über die IPO gesprochen von Rocket Internet. Das wird natürlich hier in Silicon Valley auch beobachtet.
Lass uns das gleich vertiefen, Britta. Wir haben noch den Carsten Schmehl zu Gast, der vielleicht für einen Tweet verantwortlich war, über den du auch gelacht haben könntest, denn der ging um die Welt. Über 1,8 Millionen Impressions hat er allein in den ersten zwei Tagen messen können. Wer weiß, wer sich das noch alles angeschaut hat. Und zwar ging es um ein Nudelholz, welches Apple als Reaktion auf das Bandgate angeboten hat. Hat dich das Bild zufällig an der Westküste auch erreicht?
Leider nein, es tut mir leid.
Britta, das kommt davon, dass du immer in Menlo Park in irgendwelchen sonnigen Cafés rumsetzt.
Das tut mir total leid. Das hat mich leider nicht hier erreicht.
Aber
das liegt auch vielleicht am Timeshift, you know?
Nein, das hatten wir schon besprochen.
Gott, ach so, ja, tut mir leid.
Hattest du denn, aber ich meine, gibt es, also ich meine, diese Memes, hast du das festgestellt? Also ich meine, hier in Deutschland, dann hat man so seinen Freundeskreis, wo das immer geteilt wird, Twitter, Facebook und so weiter. Gibt es da irgendwie eine Geheimplattform der Geeks und Nerds im Silicon Valley, wo solche Sachen ausgetauscht werden?
Du meinst außer Elo?
Lass uns über Elo reden.
Also eine spezielle Geek-Plattform, auf der die Leute ihre Fotos austauschen, fällt mir jetzt nicht. Also Ello ist tatsächlich doch hier auch ein Gesprächsthema. Das ist ganz interessant. Am Anfang hieß es ja, naja, Anti-Facebook, nice try. Das wird aber doch nichts werden. Aber es scheint doch jetzt so zu sein, dass mehr und mehr Leute sich auf diesem sozialen Netzwerk tummeln. Ich bin ganz gespannt, wie das weitergeht.
Carsten, was hältst du von Ello und auf den Hype darum in den Medien derzeit?
Ich habe mich da dran gesetzt und natürlich mir ein Invite besorgt und habe mich ein bisschen gewundert, wie extrem kompliziert ich es irgendwie fand. Ich konnte niemanden über die Suche finden und ja, meine Aufmerksamkeitsspanne von Halbtagsfliege war dann wieder weg und ich war wieder weg von Ello.
Ja, oder? Geht mir ähnlich.
Boah.
Herr Pell, hast du schon davon gehört?
Du hast mich nicht eingeladen.
Stimmt.
Ich lade dich ein, Herr Pähler.
Ah, das ist nett. Ja, immerhin einer.
Dafür müsstest du wahrscheinlich deinen Vornamen jetzt on air sagen, damit ich deinen ganzen Namen weiß.
Piep! Aber seid ihr denn nicht jetzt am Boden zerstört, jetzt wo APOs von Internetunternehmen auf mehrere Jahrzehnte hin ausgeschlossen sein werden?
Wieso ist das so? Weil jetzt Rocket Internet, das ist ja das Startup-Investment-Ding oder dieser Katalysator von Startups von den Samba-Brüdern, weil das nicht so ganz funktioniert hat an der Börse?
Es gibt ja zumindest einige Analysten, die das schon so interpretieren. Also hier in Silicon Valley ist es ja so, dass die Meinung über die Sambas doch recht eindeutig ist. Der Investor, mit dem ich gerade gesprochen habe, er hat nur gesagt, das ist vielleicht dann ein gutes Beispiel dafür, dass man es mit eigenen Ideen versuchen sollte und nicht damit bestehende Ideen zu kopieren. Also hier ist das Bild über die Sambas schon recht eindeutig.
Aber es kann ja auch sein, wahrscheinlich, dass man das wirklich sich dann nochmal on the long run anschauen muss, wie die Aktie sich da entwickelt, weil bei Facebook gab es jetzt ja auch erstmal einen Kaltstart.
Das ist wohl wahr, nur muss man sagen, dass Facebook natürlich auch was gegen ihn Neues man auf den Markt gebracht hat und die Unternehmen, die zu Rocket Internet gehören, zumindest was Zalando angeht, ja immer noch Schwierigkeiten haben, schwarze Zahlen zu schreiben. Das wird ja auf absehbare Zeit auch erstmal so bleiben.
Das ist natürlich noch mit ein guter Punkt, aber das ist interessant, dass das halt auch überhaupt im Silicon Valley wahrgenommen wird. Welche Rolle spielt es denn tatsächlich? Ist es eine Randnotiz oder ist das doch ein größeres Thema?
Also ich glaube tatsächlich hat niemand so viel für das Ansehen der europäischen Startup-Szene getan in Silicon Valley wie die Samba Brothers. Mhm. Also das Bild der europäischen Startup-Szene ist sehr stark davon geprägt, was die Sambas machen und leider sehr negativ geprägt, das muss man tatsächlich sagen. Und es wird natürlich schon wahrgenommen, auch vor dem Hinblick darauf, wie es mit Geld ausgeht, mit Geld aussieht, mit Investorengeldern, die möglicherweise nach Deutschland gehen oder auch nicht, hat das, glaube ich, schon Konsequenzen.
Das wäre doch, Carsten Schmidt, vielleicht für dich ein Arbeitsauftrag, mit dem Meme-Journal im Silicon Valley durchzustarten.
Im Moment schreibt schwarze Zahlen, ja.
Ja, ist doch hervorragend, ne, um da das Bild vom deutschen Internet ein bisschen zu wandeln. Ich glaube, dass mit diesem persönlichen Ende können wir jetzt in das lange Wochenende gehen. Britta, wir haben ja morgen hier Feiertag.
Ja, Feiertag gibt es hier nicht in Silicon Valley.
Aber
doch,
dafür
gibt's natürlich schon.
Auch Sonne und Investoren, die dich zum Kaffee ja einladen.
Ach.
Britta Wetterling, herzlichen Dank. Wir freuen uns auf die kommende Woche. Carsten Schmiel, danke, dass du uns besucht hast.
Gerne doch. Besten Dank euch auch.
Fällt dir ein spontanes Meme ein, wie du jetzt hier diese Sendung so zusammenfassen würdest in einem Tweet?
Das Meme, wo SpongeBob einfach total süß guckt und der Blick ist einfach nur, war schön hier zu sein.
Wir wollten doch von Herrn Pähler nicht den Vornamen verraten.
Das hast du doch gesagt, der war doch unter dem Piep.
SpongeBob Pähler. Tschüss.
Ich heiße nicht SpongeBob.
Bis nächste Woche wünsche ich euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.